Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wer einmal ins Exil getrieben wurde, kommt lebenslang nicht mehr davon ab. Ein starker erster Satz, an dem man gleich hängen bleibt, wenn man anfängt, das schmale Bändchen nach Exil zu lesen. Geschrieben hat es Georges Arthur Goldschmidt. Er ist einer der zentralen Autoren der Holocaust-Literatur. Er hat Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin und viele Bücher von Peter Handke ins Französische übersetzt und selbst in zahlreichen Büchern von der Erfahrung der Emigration erzählt. Und nun in diesem kurzen, brillanten Text hat er diese Erfahrung nochmal verdichtet zu einer Art literarischen Essenz seines Lebens. Schon vor einigen Tagen habe ich Georges Arthur Goldschmidt in seiner Heimatstadt Paris erreicht. Guten Tag, Herr Goldschmidt. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, guten Tag. Freut mich, Sie zu hören.
Wie geht's Ihnen im Moment? Wie erleben Sie die aktuelle?
Ich habe nur einige Glukoseprobleme, aber gar nicht schlimm.
Aber wie leben Sie in Paris? Wie erleben Sie das mit diesen Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt?
Wir sind beide, meine Frau und ich, über 90. Wir leben wie gewöhnlich, gehen ein bisschen spazieren, aber sonst ändert sich das kaum was. Wir haben Telefonate mit den Leuten, aber für uns ist es weiter nichts dabei. Nur sind die Straßen vollkommen leer, die Sonne scheint. Das ist eigentlich erschreckend, nicht, was die Leute da erleben. Wir nicht, aber die armen Leute, die nicht zur Arbeit gehen können, die nicht immer ihre Pension kriegen oder ihr Gehalt. Es ist eine entsetzliche Lage für die meisten Leute. Und die wohnen manchmal gedrängt in ganz kleine Wohnungen und können nicht raus. Das ist eine unvorstellbare Lage eigentlich.
Sie erzählen in Ihrem neuen Buch Nach Exil, kam mir vor, nochmal wie eine Verdichtung Ihres Lebensthemas. Das ist ein sehr bewegendes Buch, fand ich. Mich hat es sehr berührt und ich dachte, das muss auch Sie ja beim Schreiben nochmal sehr angefasst haben. Warum haben Sie sich nochmal so intensiv da hineinbegeben in diese schmerzhafte Kindheitserfahrung, die Sie gemacht haben?
Weil ich bin jetzt 92 und bei mir trocknet die Nabelschau aus. Und da ich mein ganzes Leben lang nichts anderes getan habe als Nabelschau, ist das mein Schwanengesang, wenn ich so sagen könnte. Umso intensiver, als es das letzte Buch ist, das ich schreiben werde, nicht wahr? Auch Französisch, nicht? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin ein Faulpelz und finde das wunderbar schön, dass ich eigentlich nichts mehr zu tun habe. Ich lege Patiencen, ich schaue das Fernsehen an, spiele mit meinem Computer. Ich kann auch nicht mehr so gut lesen. Für mich ist das Leben unverändert. Aber ich bin kein richtiger Autor. Ich habe nie was anderes erzählt als mich selber. Ich gehöre nicht zu den großen Schriftstellern, die über die Welt schreiben können. Ich kann das nicht.
Aber Sie haben ja auch was sehr Existenzielles erlebt. Sie wurden als 10-Jähriger mit Ihrem Bruder alleine ins Exil geschickt, erst nach Italien, dann nach Frankreich. Davon erzählen Sie auch nochmal in diesem Buch und Sie sagen, das Exil verändert alles. Es gibt schlagartig ein Vorher und ein Nachher. Es stülpt einen um wie ein Sack.
Ein deutscheres Kind als ich gab es nicht. Ich war völlig in Grimms Märchen, im protestantischen, in der Sonntagsschule. Deutscher als ich konnte man gar nicht sein. Und da plötzlich muss ich weg. Das ist für ein Kind unverständlich. Ein nicht heilbares Verbrechen wurde an mir begangen. Und ich gehöre noch zu den Privilegierten. Ich wurde dann in diesem Internat gerettet, nicht wahr? Wo wir noch gezüchtigt wurden, das war gar nicht so schlimm, nicht wahr? Die Routenstrafen, das war gang und gäbe in dieser Zeit. Und das war auch ein Mittel, das Heimweh zu vergessen. Mhm. Und ich habe, wie soll ich sagen, auch diese unglaubliche Erfahrung des plötzlichen Sprachkönnens. Ich habe Französisch nie gelernt. Ich bin reingefallen und rede. Kein Mensch kann wissen, dass ich kein Franzose bin. Mein Deutsch ist nicht mehr so gut wie früher. Aber kein Mensch, wenn ich Deutsch rede, glaube ich, kann vermuten, dass ich eigentlich gar kein Deutscher mehr bin. Und das ist das Entscheidende an meinem Leben, dieses ständige Schlottern zwischen zwei Sprachen. Das ist eigentlich furchtbar und wunderbar. Eigentlich ein herrliches Leben.
Sie haben das gerade schon erwähnt mit dem Französischlernen, dass Sie das nicht wirklich gelernt haben, sondern Sie beschreiben das ganz toll in diesem Buch jetzt in Nachexil, dass das quasi über Sie gekommen ist, als Sie da
genau,
in diesem
Genau, sagen die sehr schön, es ist über mich gekommen.
Und dass Sie das auch seelisch befreit hat. Was war das für eine Erfahrung oder wie prägt Sie das bis heute? Sie sind ja ein homme de lettres, der sein Leben der Sprache, dem Umgang mit der Sprache, der Übersetzung gewidmet hat. Denken Sie, das hängt damit zusammen?
Das kommt aus meiner frühen Adoleszenz. Das habe ich in Frankreich gelernt, die Rebellion, wenn Sie so wollen. Nicht wahr? Die Franzosen sind doch immer wieder rebellisch. Und das habe ich gelernt, dass man den König ruhig ärgern darf.
So etwas Widerständiges, das braucht man ja auch gerade.
Das Widerständige. Ja, und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und dazu auch dieses komische Regime in diesem Internat. Man bekam die Route. Je mehr man sie bekam, desto mehr war man im Widerstand. Das war auch der Sinn, das haben die Jesuiten so erfunden. Das war, dadurch lernt man Widerspenstigkeit. Und diese Widerspenstigkeit, die habe ich auch wunderbar politisch erlebt durch De Gaulle. Ich war als kleiner Junge Gaullist. Ich verstand gar nicht, dass die Franzosen sich nicht gegen Pétain revoltierten. Ich weiß, die konnten das gar nicht, weil die Deutschen das Land im Joch hielten. Aber für mich war De Gaulle immer die Figur des Widerstands. Der ist für mich, ich sagte, London ist die Hauptstadt Frankreichs, nicht wahr? Weil De Gaulle doch damals in London war. Ich habe den Widerstand schon als Knabe gelernt. Und dann diese ungeheuren Texte des französischen 17. Jahrhunderts, die immer aufmüpfig sind, frech. Da habe ich die Frechheit gelernt und das ist wunderbar.
Und Sie haben ja wiederum den Franzosen deutsche Literatur näher gebracht, indem Sie zum Beispiel Peter Handke übersetzt haben, der ja auch Ihnen ein bisschen seine Beliebtheit in Frankreich. Und Sie haben am Gymnasium Deutsch unterrichtet. Was für eine Rolle haben Sie sich da befunden?
Ich habe Deutsch mit großer Freude unterrichtet. Ich hatte immer kleinere Klassen, das ging sehr gut. Und ich vertrug mich mit den jungen Schülern ungeheuer gut. Wir lachten sehr viel. Und ich habe dadurch auch diese Bücher über die Psychoanalyse geschrieben, über Freud. Freud das Meer sah und Freud wartet auf das Wort. Das haben meine Schüler mir beigebracht, die immer fragten, ja, warum schreibt man das so und so? Und da habe ich entdeckt, dass die deutsche Sprache völlig anders funktioniert als das Französische. Und das war unheimlich interessant, nicht wahr? Das Deutsche ist eine konkrete Sprache, die immer alles mitsagt, wo das Französische es immer vermeidet, um schneller ans Ziel zu kommen.
Herr Goldschmidt, aber man hört Ihnen ja noch Ihre Hamburger Herkunft an, obwohl Sie als 10-Jähriger Deutschland ja verlassen mussten. Und einem meiner Kollegen haben Sie auch erzählt, dass Ihre Frau meint, Sie seien sehr deutsch. Wie meint sie das denn?
Weil ich so irgendwie kindhaft reagiere. Sie meint, ich wäre noch nicht völlig erwachsen. Und das hier ist auch typisch deutsch. Die ewige Kindheit. Ich fand das doch so große deutsche Problem. Auch irgendwie schön. Leider hat das zu politischen Katastrophen und desgleichen geführt.
Aber Sie sind auch in den letzten Jahren immer mal wieder nach Berlin gekommen. Wie ist Ihr Gefühl, wenn Sie nach Berlin oder nach Deutschland überhaupt kommen?
Es ist für mich immer eine wunderbare Überraschung, dieses freie Land zu entdecken, wo die Fußgänger bei Rot über die Straße gehen, wo man endlich frei atmen kann. Sie können sich nicht vorstellen, was das Deutschland meiner Kindheit gewesen ist.
Aber das beschreiben Sie ganz eindringlich in diesem Buch jetzt, finde ich. Wie bedrückend das war, wie quasi die Diktatur bis in die Atmung der Menschen hineindrückt.
Ja, die Landschaft hatte Angst, nicht wahr? Das war eine unbeschreibliche Zeit, wo die Leute, ihre Nazi-Begeisterung war nur der Gipfel der Angst, nicht wahr? Jeder denunzierte doch jeden sofort. Eine fürchterliche Zeit. Meine Eltern durften kein Personal mehr haben. Und da kam eine Frau, die doch meiner Mutter helfen wollte. Und die hatte eine Schürze an. Und ich wollte am Knoten ziehen. Und da hat sie mir gesagt, wenn du nicht aufhörst, kommst du ins KZ. Jeder wusste, was das KZ allgegenwärtig war. Das hat man heute vergessen. Jeder sprach vom KZ. immer hatte einen Nachbar, der von jemandem wusste, der schon in Buchenwald war oder sowas.
Aber heute sind ja in der ganzen Welt wieder sehr viele Menschen auf der Flucht und sind auf der Suche nach einem Exil. Sie beschreiben das in dem Buch jetzt gerade auch nochmal, wie stark einen diese Erfahrung für den Rest seines Lebens prägt. Möchten Sie diesen Menschen, die ja heute auf der Flucht sind, etwas mitgeben? Wovon sollten sie ausgehen, diese Menschen?
Diese Menschen haben in sich eine fürchterliche und doch unersetzliche Erfahrung, und zwar die Erfahrung des Exils. Man kommt nicht davon ab. Und sie werden ihr Leben lang, entweder werden sie daran untergehen, die Armen, oder sie werden davon groß. Sie werden am Exil sich bereichern, wenn sie die Möglichkeit haben, durchzukommen.
Und was hilft Ihnen dabei? Also wie können wir Ihnen dabei auch helfen? Oder was hat Ihnen damals am meisten geholfen?
Dass keiner mir meine Herkunft, meine jüdische Herkunft vorwarf. Niemand hat mir mein Leben lang hier eine Bemerkung über meine Herkunft gemacht. Und das ist für die Exilanten ist es unbedingt wichtig, dass man sie nicht für Exilanten hält, dass man sie für normale Menschen hält, die eben Pech haben. Es gibt keinen Unterschied.
Georges-Arthur Goldschmidt, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.